Kinder verbinden immer, aber als Paar geht man getrennte Wege. Und viele erzählen mir dann nachher, das war auch dann für die Kinder befreiend, wie wir beide unserer Wege gehen konnten. Und dann hatten sie eine zufriedene Mama und einen zufriedenen Papa. Und das hatte dann weniger negative Auswirkungen auf die Kinder, als wenn man wirklich zusammenbleibt und streitet.
Mein Name ist Sabine Kronberger und ich bin die Chefredakteurin von Welt der Frauen. Das älteste Frauenmagazin Österreichs gibt es seit über 75 Jahren zu lesen und nun auch zu hören. Regelmäßig treffen wir spannende Persönlichkeiten zum Gespräch. Herzlich willkommen bei Welt der Frauen zum Hören. Ich freue mich heute, eine wunderbare Frau bei mir zu haben, die sich damit auskennt, wenn Frauen in kritischen Lebensphasen angekommen sind und sich aus Partnerschaften loslösen oder trennen möchten, was dann auf diese Frauen zukommt und was es gilt, an Herausforderungen zu stemmen und zu bewegen. Sie ist Rechtsanwältin, sie ist Expertin im Bereich Familienrecht, sie ist seit über 10 Jahren in dieser Funktion selbstständig und sie ist heute bei mir, um mir zu diesem Thema Rede und Antwort zu stehen. Ich freue mich, dass sie da ist. Astrid Zörer, herzlich willkommen bei mir.
Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Liebe Frau Zörer, wir haben uns heute ein relativ schweres Thema vorgenommen, aber ein Thema, das ganz, ganz wichtig ist, gemessen an der österreichischen Scheidungsrate. Viele Beziehungen, und das gehört zum Leben genauso dazu, so freudig sie geschlossen werden, finden auch oftmals ihr Ende. Dann, wenn es soweit ist, wenn Menschen auseinandergehen, dann gibt es sowas wie Rosenkrieg, Kleinkrieg, Herausforderungen. Menschen, die zur emotionalen Problematik einfach auch eine emotionale Problematik erkennen müssen. Wenn Menschen zu Ihnen kommen und sagen, es ist jetzt soweit, ich möchte mich scheiden lassen, und wenn diese Menschen noch dazu Frauen sind, was ist das größte Problem, das in dieser Phase für diese Frauen wie ein Damoklesschwert über ihnen hängt?
Natürlich kommen die Frauen, die zu mir kommen am Ende einer Beziehung, es gibt viele Verletzungen. Ich sage immer, es darf sich jeder in Österreich scheiden lassen. Das sieht unsere Rechtsordnung so vor, weil es soll keiner die Würde verlieren. Und es ist wichtig, dass man auch wertschätzend versucht, möglichst wertschätzend miteinander umzugehen, besonders wenn die beiden auch Kinder haben. Und was mir besonders wichtig ist, dass man einen guten Weg für die Zukunft ebnet. Und das soll auch in finanzieller Hinsicht so sein. Und wirklich ein Problem für die Frauen ist, gerade wenn sie ein paar Jahre ihrer Berufstätigkeit zurückgestellt haben, um die gemeinsamen Kinder zu erziehen, dass dann für sie, vor allem wenn sie in die Pension gehen, dass da vorgesorgt
wird. Wir sehen das ganz viel bei Veranstaltungen. Welt der Frauen ist in ganz Österreich unterwegs mit Veranstaltungen, wo es um das Thema Finanzen geht und Frauen in diesem Thema auch zu stärken. Ganz oft kommt als Rückmeldung, dass Frauen nicht einmal ein eigenes Konto haben, dass es das noch immer gibt. Das ist kein Symptom älterer Generationen, auch junge Fragen. Frauen sagen, mein Mann kennt sich einfach besser aus und er verwaltet das für uns. Dass junge Frauen nicht für ihr Pensionskonto einzahlen, aus vielen Gründen, entweder weil die Teilzeitarbeit, Babykarenz, welche Zeiten auch immer in ihrem Leben Abschlag erteilen an diese Zahlen und Ergebnisse. Und dann kommt dieser Tag, wo die Trennung ins Haus steht, wenn die rosarote Brille nicht mehr getragen wird. Und dann kommt das große Erwachen. Jetzt frage ich mich immer oder fragen wir uns immer, wäre es nicht ganz wichtig, vor diesem Tag lange vorher schon vorzusorgen? Oder ist das ein Thema, mit dem sich eine Rechtsanwältin nicht beschäftigt?
Na oh ja, ich beschäftige mich schon sehr und ich versuche auch immer wenn ich die Möglichkeit habe, auf das freiwillige Pensionssplitting hinzuweisen. Mhm. In Österreich ist das leider ein freiwilliges Pensionssplitting, also eine Opt-in-Variante. In Deutschland ist es umgekehrt, das ist automatisch der Fall. Und da werden Pensionszeiten des besser verdienenden Ehepartners auf das Pensionskonto des schlechter verdienenden Ehepartners, der sich um die Kinder kümmert, übertragen.
Und aber das Schwierige ist ja, und das erzählen uns die Frauen immer wieder, wenn mein Mann dieser bester Verdiener ist, dann muss ich zu ihm gehen und ich brauche eine Unterschrift von ihm in Österreich.
Ja, das ist das Problem und das ist meiner Meinung nach, ist da die Politik gefordert. Und es liegt auch schon in der Schublade, es steht im Regierungsübereinkommen und es wäre wirklich begrüßenswert, wenn es in dieser Legislaturperiode noch dieses Pensionssplitting geben würde. Es ist richtig, der Mann muss unterschreiben und muss dem zustimmen, dass von seinem Pensionskonto Beiträge auf das Pensionskonto der Frau, also meistens ist es so, dass klassische
Rollenbild. Dass der Mann da besser verdient, es ist auch umgekehrt möglich, der Ordnung halber halten wir das fest.
Ja, genau. Es ist auch umgekehrt möglich und es gibt auch moderne Männer, die ihre Berufstätigkeit reduzieren. Mhm. Und das ist auch nur fair, wenn die Frauen die Besserverdienerinnen sind und Pensionsbeiträge teilen. Ja. Mhm.
Wenn diese Frauen dann zu Ihnen kommen und dann ist es nun einmal so, dass diese Beziehung auseinandergeht und dann ist dieses große finanzielle Drama, das da vor Ihnen liegt, schier unbewältigbar. Was ist Ihr erster Zugang, den Sie dann wählen mit diesen Klientinnen? Welchen Weg wählt man? Wie schaut man sich das Problem an?
Ich ermutige die Frauen immer, sich an die BVA zu wenden, um einen Kontoauszug, eine Vorausberechnung der Pension beizuschaffen. Und oft ist es halt dann so, dass die Frauen dann wirklich angewiesen sind auf Ehegattenunterhalt. Mhm. Und das ist schon sehr schwierig, weil einen Anspruch auf Ehegattenunterhalt gibt es nur dann, wenn die Ehe aus dem alleinigen oder überwiegenden Verschulden des besser verdienenden Ehemannes geschieden wird. Also das heißt, im Extremfall muss ein streitiges Scheidungsverfahren durchgezogen werden, was dann halt wirklich, wie Sie am Anfang unseres Gesprächs gesagt haben, zu einem Rosenkrieg führen kann. Das heißt, ich schaue mir jetzt meine Ehe die letzten, weiß ich nicht, 20, 25 Jahre im Rückspiegel an, schau, was da alles nicht gut gelaufen ist. Meine Aufgabe wäre dann, also das alles aufzublasen sozusagen, was nicht gut gelaufen ist, das bei Gericht vorzubringen, mit Beweisen zu untermauern und dieses Verfahren durchzuführen. Mhm. Das führt aber dann leider zu noch mehr Verletzungen und ist halt nicht sehr in die Zukunft gerichtet.
Und schafft noch mehr Reibungsfläche.
Ja,
was absolut. Würden Sie denn sagen, ist aktuell der häufigste Grund für Scheidungen in Ihrer Wahrnehmung?
Das sind einerseits Außenbeziehungen schon auch. Und Frauen lassen sich schon oft auch scheiden, weil man sich auseinandergelebt hat, weil sich jeder in eine andere Richtung entwickelt hat.
Das heißt, Frauen werden demnach auch mutiger, diese Beziehungen zu beenden und Nichtbeziehungen zu leben, weil die soziale Erwartung da ist, sie zu erhalten.
Ja, Frauen werden mutiger, aber zum Mut gehört eben auch die Tatsache, dass wir finanziell abgesichert sind. Das stärkt natürlich den Mut und das stärkt die Frauen.
Es ist schon ein großes Problem, das stellen wir auch fest, dass Frauen sich dann oft deshalb nicht trennen, sogar im Fall von Gewalt oder Bedrohung oder anderen Situationen, die gesundheits- oder irgendwie anders gefährlich sind, weil die finanzielle Selbstbestimmung nicht da ist, weil sie sich keine Wohnung leisten könnten, weil sie jahrelang diese Kinderbetreuungsarbeit, diese Care-Arbeit übernommen haben. Ist das auch etwas, das Sie spüren oder ist der Zeitpunkt, wenn man zu Ihnen kommt, da ist er schon überwunden?
Na, absolut. Absolut. Also ich sehe meine Aufgabe ganzheitlich natürlich einerseits rechtlich den Weg zu ebnen, aber die Frauen halt auch dahingehend zu beraten, wie kann es in Zukunft weitergehen, welche Wohnung können sie sich leisten, was haben sie für ein Budget, fürs Wohnen, fürs Leben. Und oft müssen halt Frauen dann die bittere Erfahrung machen, dass sich der Lebensstandard extrem ändert von einem Tag auf den anderen. Weil natürlich zwei Wohnungen sind teurer als eine.
Stichwort Unterhalt, Sie haben es zuerst ins Gespräch geworfen. Das ist auch etwas, worüber es viele Geschichten gibt und keiner weiß eigentlich so genau Bescheid. Wann bekommt man was, wann nicht? Was sind die Voraussetzungen dafür? Im Falle einer Scheidung, wer ist unterhaltspflichtig und wer darf ihn fordern?
Unterhaltspflichtig ist der Besserverdienende, wenn die Ehe aus seinem alleinigen oder überwiegenden Verschulden geschieden wird. Jetzt werden aber 90% der Ehen einvernehmlich geschieden und selbst von den 10% der Ehen, die aus dem Verschulden geschieden werden, dann auch wieder der Großteil aus gleichteiligem Verschulden. Also ein alleiniges oder überwiegendes Verschulden zu beweisen, ist sehr schwierig. Das gelingt halt dann, wenn Gewalt im Spiel ist. Da kennen unsere Gerichte Gott sei Dank kein Pardon, weil Gewalt ist zu verurteilen. Oder wenn es eine Außenbeziehung gibt. Aber sonst ist es sehr schwierig, das Verschulden zu beweisen.
Ich wollte gerade sagen, was ist Verschulden laut österreichischem Gesetz? Jetzt haben wir gehört, Gewalt, eine Fremdbeziehung, eine außerhalb der eher stattfindende Beziehung. Was wäre noch ein Verschulden?
lieb- und interesseloses Verhalten dem anderen Ehepartner gegenüber, aber das ist auch sehr schwer zu beweisen.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein sehr breites Feld.
Ja, genau. Und auch sehr schwierig zu beweisen.
Mhm. Vielen Frauen mangelt es ja oft auch in Beziehungen, das nehmen wir zumindest wahr, bei Welt der Frauen, oft an der Wertschätzung. Sie werden irgendwann in Beziehungen selbstverständlich. Ist das auch etwas, das Sie wahrnehmen?
Ja, absolut.
Mhm. Was erzählen Ihnen diese Frauen?
Es ist selbstverständlich, dass gekocht wird, dass der Haushalt versorgt wird, dass die Kinder versorgt werden. Und diese Frauen sind dann in finanzieller Abhängigkeit zum Mann, so nach dem Motto, das ist dein Job, ich versorge dich eh, ich füttere dich durch.
Mhm. Und deshalb ist es auch deine Aufgabe, das zu tun.
Ja, absolut.
Mhm. Was raten Sie Frauen, wenn sie sich in der Phase der Scheidung oder wenn sie zum ersten Mal zum Beratungsgespräch vielleicht auch kommen, wenn sie noch überlegen, sich drüber zu trauen, noch abzuwarten? Wie berät eine Rechtsanwältin in dieser schwierigen, doch sehr labilen Phase?
Ja, das kommt halt sehr individuell darauf an, wie diese Frau auch finanziell aufgestellt ist. Also wenn sie einen eigenen Beruf hat, wenn sie ein gesichertes Einkommen hat, dann kann sie sich natürlich viel mehr drüber trauen. Am Anfang wird natürlich auch geraten, Beweise zu sammeln für den Fall, dass das Verfahren streitig geführt werden muss.
Mhm.
Und sonst das Gespräch zu suchen. Ich lade dann oft auch die anderen Ehepartner ein, dass man sich an einen Tisch setzt, wenn man sagt, okay, die Beziehung ist beendet. Wie können wir das so gestalten, dass beide Teile gut weiterleben können, auch ihren Kindern gute Eltern sein können? Mhm. Es ist dann schwierig für beide Teile, die Elternebene auch von der Paarebene zu unterscheiden, dass man sagt, die Kinder verbinden immer, aber als Paar geht man getrennte Wege.
Stichwort Kinder ist ein ganz, ganz wichtiges. Da gibt's doch in Österreich diesen Satz, geht's nicht auseinander, ihr habt doch Kinder. Oder was wird denn dann aus den Kindern? Wie schaut eine Rechtsanwältin auf solche Sätze?
Es soll schon so sein, dass beide Elternteile den Kindern möglichst erhalten bleiben.
Mhm.
Und das geht halt auch viel besser, wenn man sich in Frieden trennen kann. Und wenn kein Rosenkrieg geführt wird und der Hass geschürt wird.
Mhm.
Und ich glaube, Kinder kriegen das sehr wohl mit, wenn die Eltern
nicht ordentlich umgehen
miteinander. Keine Beziehung mehr miteinander haben und nicht ordentlich miteinander umgehen.
Mhm.
Und viele erzählen mir dann nachher, ja, wir sind jahrelang zusammengeblieben wegen der Kinder, aber die Kinder haben das sehr wohl mitgekriegt und es war auch dann für die Kinder befreiend, wie wir beide unserer Wege gehen konnten. Und dann hatten sie den Papa in Ruhe und die Mama in Ruhe und eine zufriedene Mama und einen zufriedenen Papa.
Mhm.
Und das hatte dann weniger negative Auswirkungen auf die Kinder, als wenn man wirklich zusammenbleibt und streitet.
Mhm. Vielleicht auch eine kurze Erklärung zum Sorgerecht für alle, die das jetzt hören, die großes Interesse dran haben. Wie kann man das ausgestalten, dass es für die Kinder in Ordnung ist, dass es für die Eltern passend ist? Welche Möglichkeiten gibt's da?
Die österreichische Rechtsordnung sieht eine gemeinsame Obsorge beider Elternteile vor, außer es ist Kindeswohl gefährdend, also bei Gewalt zum Beispiel, wird dann nur einem Elternteil die alleinige Obsorge übertragen. Also die Obsorge, das ist das Recht, die Kinder, die Pflege und Erziehung der Kinder zu übernehmen und ihr Vermögen zu verwalten, das soll beiden Elternteilen zukommen und je nach Möglichkeiten wird dann dem anderen Elternteil ein Kontaktrecht eingeräumt, nach Möglichkeit ein möglichst umfassendes Kontaktrecht, dass der Kontakt zu beiden Elternteilen fortbestehen kann.
Erst kürzlich habe ich aufgeschnappt in meiner Umgebung ein sogenanntes, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, ein Nestmodell.
Mhm.
Was ist das und was heißt das und wie kann man so ein Leben führen?
Na, das Nestmodell heißt, dass die Kinder in der Wohnung bleiben sollen, in der ehemaligen Ehewohnung. Und dann eine Woche wohnt der eine Elternteil dort, eine Woche die Mama und eine Woche der Papa. Das muss man sich halt auch leisten können. Also das heißt, man braucht dann drei Wohnungen.
Mhm.
Jeder Elternteil alleine eine Wohnung und eine Wohnung, die beide gemeinsam finanzieren, wo die Kinder bleiben. Das wäre natürlich für die Kinder das Beste.
Mhm.
Weil die Kinder werden nicht aus ihrer Umgebung herausgerissen. Die Kinder bleiben in ihrer gewohnten Umgebung und werden halt eine Woche von einem Elternteil und die andere Woche vom anderen Elternteil versorgt.
Das stelle ich mir jetzt beziehungstechnisch herausfordernd vor. Wenn ich mit einem Menschen nicht mehr zusammenleben möchte, egal ob Mann oder Frau, in derselben Wohnung sich zu bewegen, zu leben, zu duschen, zu schlafen, zu essen, Dinge im Kühlschrank zu haben. Gibt das funktionierend auch schon, oder funktioniert das erst am Papier?
Na, das gibt schon noch funktionierend. Natürlich muss man da weit über den Schatten springen, aber es ist wahrscheinlich für die Kinder das Beste. Und eigentlich sollte das Kindeswohl im Vordergrund stehen.
Mhm.
Und das Problem ist dann schon, wenn man sagt, ja, die Kinder leiden darunter. Die Kinder müssen sich dann oft dem neuen Leben des einen oder anderen Elternteils anpassen. Und da würden sich die Eltern an das Leben der Kinder anpassen.
Mhm. Spannender Zugang. Das ist aber relativ neu erst, oder, dieses Nestmodell? Oder gibt es das schon länger?
In den Städten gibt es das schon länger, am Land eher weniger, weil wenn man sagt, man hat ein Haus, kann man nicht sagen, das Haus erhält man für die Kinder und jeder zieht halt aus und die Kinder bleiben im Haus.
Mhm, eher schwierig.
Eher in den Städten, wo Menschen zum Großteil in Wohnungen leben.
Mhm. Was nehmen Sie denn in Ihrer langjährigen Tätigkeit mit dem Spezialgebiet Familienrecht, was nehmen Sie als größte Herausforderung wahr, immer wieder in all Ihren Fällen? Gibt es da einen gemeinsamen Nenner, wo Sie sagen, das fällt immer wieder auf, das sticht mir immer wieder ins Auge?
Na, für mich eine Herausforderung ist es, wirklich dafür zu sorgen, dass beide nach Möglichkeit gut weiterleben können.
Mhm. Also Mann und Frau, Partner, Partnerin, dass die ein gutes Leben weiterführen
können.
Mhm.
Und darauf einzuwirken, dass man nicht in die Vergangenheit schaut. Ich bin auch Mediatorin.
Mhm.
Und das ist halt ein anderer Zugang, dass man wirklich versucht,
positiv auf das schaut, was kommen darf.
Und den Konflikt konstruktiv zu lösen.
Mhm. Es sagt ja immer der öffentliche Mund oder die allgemeine Meinung ganz gern, in einer Scheidung verlieren immer die Kinder, oder man sagt auch, bei einer Scheidung verlieren immer die Frauen. Ganz bewusst möchte ich ganz kurz auf die Frauen schauen, später aber auch auf die Männer. Was ist denn das, was Frauen verlieren, wenn sie sich scheiden lassen? Oder was ist für eine Frau das Spezifikum einer Scheidung, wo man genau darauf achten sollte?
Eben, wie wir schon gesagt haben, den Unterhalt,
mhm,
das Finanzielle.
Mhm. Gibt es was, worauf man denken oder woran man denken muss, bevor man sich scheiden lässt, um später mal keine Sorgen zu haben? Stichwort, eine Dame hat uns einmal erzählt bei einer Veranstaltung, sie hat auf Unterhalt verzichtet. Später ist der Unterhaltsverpflichtete oder der dann gewesen wäre selber psychisch erkrankt. Und dann hätte sie, wenn sie dem zugestimmt hätte, den Unterhalt dann inzahlen müssen. Ist das etwas, das rechtlich in Österreich noch existiert? Muss man da vorsichtig sein oder ist das mittlerweile nicht mehr?
Na, bei einer einvernehmlichen Scheidung wird häufig auf Unterhalt verzichtet.
Mhm.
Und man verzichtet wechselseitig auf Unterhalt und auch für den Fall, dass sich die Verhältnisse ändern, auch bei unverschuldeter Not, Krankheit und so weiter.
Mhm. Verzichtet man auch.
Und dann besteht dann in Hinkunft keine Unterhaltsverpflichtung mehr,
mhm,
aber auch kein Unterhaltsanspruch mehr und auch kein Anspruch auf Witwenpension oder Witwerpension.
Kürzlich bin ich einer Frau begegnet, die hat zu mir gesagt, hätte mir jemand beim Heiraten gesagt, dass Heiraten so viel schneller geht, als sich scheiden zu lassen, was man da alles an Papieren, Namensänderungen, Unterlagen, Beweise, an Dingen sammeln muss, das hätte sie niemals im Visier gehabt, was da auf einen zukommen kann. Ist das etwas, das Sie bestätigen, eine Erfahrung, die auch Frauen mit Ihnen teilen?
Ja, das ist absolut.
Ja, was gilt es da zu tun?
Schon im Zeitpunkt der Eheschließung einmal auflisten, wie schaut mein Vermögensstand aus im Zeitpunkt der Eheschließung? Was bringe ich mit an Vermögen? Um dann bei der nachehelichen Aufteilung zu schauen, was kriege ich wieder raus? Was, mhm, habe ich eingebracht, damit ich das dann wieder rauskriege im nachehelichen Aufteilungsverfahren?
Mhm. Mhm.
Und halt wirklich zu schauen, möglichst viele Pensionszeiten zu erwirken und nicht jahrelang in diese Teilzeitfalle zu tappen.
Mhm. Stichwort nicht verheiratet, weil auch das begegnet uns immer wieder bei unseren Veranstaltungen für Frauen und Finanzen. Man lebt jahrelang in einer Partnerschaft und lebt nach der Prämisse der allgemeingültigen Meinung, wir sind ja eh zusammen, wir haben zwei Kinder zusammen, wir haben miteinander ein Haus, wir führen ja ein Leben gemeinsam, wir haben gemeinsame Autos, was auch immer, Urlaube und sonst was. Er oder sie hat ja eh alles, was sie braucht. Nur der Trauschein, der ist nicht da. Im Falle eines Ablebens, im Falle einer Trennung, wäre es dann besser, man ist verheiratet?
Absolut, ja.
Weil?
Weil im Falle des Ablebens besteht ein Anspruch auf Witwenpension, mhm. weil Lebenspartner sind rechtlich zueinander fremd.
Mhm.
Im Falle eines Ablebens besteht auch kein Erbanspruch, mhm. außer es wird ein Testament.
Sprich, errichtet. Ich habe mit meinem Partner gemeinsam ein Haus, ein Grundstück, was auch immer. Vielleicht sogar ist das noch verschuldet, das heißt, man bezahlt noch Raten zurück. Und mein Partner verstirbt, dann zahle ich die Raten zurück, aber ich habe keine Möglichkeit, Witwenpension zu bekommen. Richtig Nein. oder falsch?
Ja, das ist richtig. Ja? Man bekommt keine Witwenpension. Und wenn der Partner die Raten immer bezahlt hat, also im Falle einer Trennung, der den Kredit zurückbezahlt hat, der bekommt auch dann das Haus oder die Wohnung.
Mhm.
Bei verheirateten Paaren ist es so, was in der Ehe erwirtschaftet wird, unterliegt als ehelicher Zugewinn der nachehelichen Aufteilung.
Das heißt, aus dem Juristendeutsch übersetzt?
Das wird geteilt zwischen den mhm. Ehepartnern.
Also alles, was man nach der Eheschließung gemeinsam oder alleine erwirtschaftet, muss geteilt werden.
Das wird geteilt, genau. Mhm.
Und alles, was man vorher hatte?
Alles, was man vorher hatte, bekommt man als Vorausbezug heraus. Mhm. Also wenn ich jetzt 100.000 Euro einbringe, jeder Partner bringt 100.000 Euro ein und man baut ein Haus und die Kreditraten werden zurückgezahlt. Wenn ein Ehepartner berufstätig ist und der andere widmet sich der Kindererziehung, werden trotzdem die Kreditraten oder das, was an Kredit zurückbezahlt wird, was erwirtschaftet wird, wird geteilt. Bei Lebenspartnern ist das nicht so. Kommt man überein, dass zum Beispiel ein Lebenspartner den Kredit zurückzahlt, der andere sorgt für das tägliche Leben, bezahlt die Urlaube, mhm. dann bekommt im Extremfall, im Falle einer Trennung, der Partner, der die Kreditraten bezahlt, auch die Immobilie.
Mhm. Das wissen vielleicht viele Frauen nicht.
Das wissen viele nicht.
Weil man sich ja in der Zeit der Karenzzeit, der Care-Arbeit, die man verrichtet, finanziell vielleicht die Rate gar nicht leisten kann und ganz froh ist, dass der Partner das übernimmt, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Und dann kommt der Punkt, wo man vielleicht draufkommt, das geht sich jetzt nicht aus.
Na, die Rechtsordnung sagt, Lebenspartner wählen halt dieses Lebensmodell.
Mhm.
Und wenn man das anders will, könnte man heiraten oder man könnte sich die Raten teilen oder was auch immer.
Mhm. Also so ist der Zugang zu diesem Thema. Gibt's noch was, auf das man aufpassen sollte, wenn man eine eheähnliche Beziehung, weil das gibt es ja quer durch Österreich in ganz vielen Fällen, führt, aber es nicht mit dem Trauschein bestätigt hat?
Na, zum Beispiel, dass man halt wirklich sagt, bei einer Immobilie, man teilt sich die Raten
mhm.
und langlebige Wirtschaftsgüter schafft man gemeinsam an.
Mhm.
Und auch das tägliche Leben finanziert man gemeinsam.
Mhm. Dann ist es zum Beispiel so, dass dieses Gemeinsame auch das Gemeinsame danach bedeutet.
Genau, und das sollte man und im Falle des Ablebens ein Testament errichten. Weil wenn zum Beispiel zwei Lebenspartner ein Haus kaufen und die bedenken sich nicht wechselseitig im Testament,
mhm.
dann fällt die Erbmasse zurück an die Verwandten des jeweiligen Lebenspartners. Weil Lebenspartner haben in Österreich nur ein sogenanntes subsidiäres Erbrecht. Das heißt, es eben erben vorher die Eltern, die Geschwister, Neffen, Nichten, Cousin, Cousinen.
Das heißt, würde eine Frau mit einem Mann liiert sein, die gemeinsam ein Haus haben und er würde versterben und sie sind nicht verheiratet, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch verstanden habe, dann könnten seine Eltern in der Erbmasse bedacht werden, oder?
Genau.
Das ist ja auch ein spannender Zugang, ja?
Ja, also das nur bevor Bevor das Vermögen dem Staat anheimfällt, hat der Lebenspartner ein sogenanntes subsidiäres Erbrecht. Bevor das der Staat bekommt, bekommt es der Lebenspartner. Mhm. Aber sonst bekommen es die Verwandten, also bis zu Neffen, Nichten, Cousin, Cousinen.
Haben Sie da wahrscheinlich alles schon erlebt?
Ja, also wenn es irgendwo eine entfernte Cousine gibt, dann bekommt die alles. Mhm. Und der Lebenspartner bekommt nichts.
Mhm. Das heißt eigentlich, dass egal wie modern man eingestellt ist, der Trauschein schon auch eine gegenseitige Absicherung darstellen kann.
Ja, selbstverständlich. Die Ehe ist ein Vertrag. Mhm. Man soll sich halt nur der Tragweite dieses Vertrages bewusst sein. Mhm. Also so eine juristische Beratung oder eine verpflichtende juristische Beratung, bevor man heiratet, wäre wahrscheinlich ganz gut oder empfehlenswert. Es gibt diese Kirchengespräche. Mhm. Vor einer kirchlichen Hochzeit.
Wie wäre es, wenn wir zwei das erfinden? So wie ähnlich wie ein Mutter-Kind-Pass. Alle Paare, die heiraten, kriegen einen Ehevorbereitungspass, wo all diese Dinge drinnen stehen. Das wär's doch, oder?
Das wär's wirklich, ja. Das wär's
danke
doch,
für diese wunderbare Idee, das stimmt. Das werden wir vorbereiten. Ja. Bevor wir das vorbereiten, schauen wir aber auch ganz fair auf das Leben der Männer. Ganz viele Männer, die sich aus Beziehungen trennen, die später dann, die vielleicht die Familie verlassen, haben dann auch eine Unterhaltspflicht für die Kinder. Und das wiederum, berichten Männer oftmals, ist für sie eine große finanzielle Herausforderung, weil meistens dann das gesamte Gehalt dafür aufgeht, diese Kinder zu versorgen und auch wenig Geld übrig bleibt für Wohnungen. Entspricht das der Wahrheit oder ist das eine Form der Darstellung, die man vielseitig betrachten kann?
Na, natürlich ist der Geldunterhalt eine große finanzielle Belastung für die Männer. Also pro Kind besteht der Anspruch zwischen, je nach Alter des Kindes, zwischen 16% und 22% des monatlichen Nettoeinkommens. Und bei drei Kindern ist das sicher gut die Hälfte des Gehalts.
Mhm, mhm. Das heißt aber, wie können sich Männer oder auch Partnerinnen oder Partner absichern, dann nicht das gesamte Geld oder selber nichts mehr zur Verfügung zu haben? Ich stelle mir das schon herausfordernd vor, egal ob Mann oder Frau. Wenn selbst kaum mehr was übrig bleibt, weil man jeden Monat überweisen muss, weil man sich aber aus dieser Beziehung trennen wollte, das kann schon eine Herausforderung sein.
Ja, das ist selbstverständlich eine große Herausforderung. Also beim Kindesunterhalt unterscheidet man zwischen Naturalunterhalt und Geldunterhalt. Der Elternteil, der das Kind hauptsächlich betreut, leistet Naturalunterhalt, weil der kocht und
wäscht kauft
und
wahrscheinlich Kleidung
kauft
ein.
Kleidung ein und gibt das Taschengeld für die Schule mit. Und der andere Elternteil muss sich halt finanziell daran beteiligen. Und wenn beide Elternteile eine gleichteilige Betreuung vornehmen, dann sorgt jeder Elternteil fürs Kind, muss halt jeder Elternteil auch Kleidung kaufen und sich an den Kosten auch von Schulveranstaltungen beteiligen. Und damit wird der Geldunterhalt reduziert. Mhm. Und da geht schon der Trend immer mehr dahingehend, dass beide Eltern Betreuungsleistung für die Kinder zu gleichen Teilen oder zu annähernd gleichen Teilen leisten.
Wenn die Frauen, jetzt sagen wir mal in erster Linie deswegen, weil es dann den Kindern gut geht. Wir können aber auch augenzwinkern schon drauf schauen, dass es viele deshalb tun, weil es dann nicht ganz so teuer wird.
Ja, beides. Mhm. Beides. Aber trotzdem glaube ich auch die moderneren Männer wollen auch mehr Zeit mit den Kindern verbringen.
Und beteiligt sein am Aufwachsen.
Beteiligt sein, genau. Und die modernen Frauen, die nächste Generation mehr oder weniger, die wollen sich beruflich nicht so einschränken lassen.
Mhm. Das heißt, sie wollen auch ihren Weg gehen, ja. Trotz familiärer Umstellung. Aus all diesen Jahren an Familienrecht, an Erfahrung, an Streitereien, an Menschen, die vor Ihnen, mit Ihnen gesessen sind, geweint sind, wahrscheinlich auch gestritten haben, was ist Ihr Learning? Was ist das, was Sie mitnehmen? Was ist Ihr größter Erfahrungsschatz, wo Sie sagen, das habe ich noch überall mitgenommen oder das habe ich gelernt?
Das ist nach jeder Krise, dass jede Krise auch eine Chance ist. Ich treffe dann Jahre später diese Frauen, die weinen, die verzweifelt sind, die keine Perspektive mehr sehen für ihr Leben. Und wenn man die Jahre später trifft und man sieht, wie die regelrecht aufblühen in ihrem unter Anführungszeichen neuen Leben, neue Perspektiven schaffen, das ist schon sehr befriedigend für mich.
Mhm. Das heißt, Sie haben sie dann auch ein Stück weit in ein neues Leben begleitet. Was wir feststellen in diesem Podcast, wir haben gerade weder die Trennung noch die Scheidung noch die Ehe, alles, was wir heute besprochen haben, weder als hell oder dunkel, gut oder böse, richtig oder falsch tituliert. Wir haben über Situationen gesprochen, die ganz einfach jedem und jeder in Österreich widerfahren können. Und Sie haben einen guten Satz gesagt, Scheidung ist ein Recht in Österreich. Ja. Das sieht unsere Rechtsprechung vor. Jetzt habe ich eins vergessen zu fragen, was ja normalerweise immer bei Fraueninterviews kommt. Ich hole es bei Ihnen bewusst aus diesem Grund jetzt nach. Sind Sie selber verheiratet?
Nein.
Sie sind nicht verheiratet. Nein. Haben Sie es, weil Sie Rechtsanwältin sind, niemals getan, oder?
Es hat sich nicht ergeben.
Es hat sich nicht ergeben. Wenn Sie heute noch einmal heiraten würden, wenn Sie eine Ehe eingehen würden, was wäre dann Ihr wichtigster Zugang als eine derart erfahrene Frau in diesem Metier? Ein guter Ehevertrag?
Ja.
Ja?
Das vorher mal absichern, was jeder mitbringt in die Ehe und ja, einfach mit Gutem an das Gute zu glauben.
An das Gute zu glauben und in gutem Einvernehmen.
Ja.
Aber Stichwort Ehevertrag, hat der ausgedient oder ist der wichtig?
Na, der ist schon wichtig.
Ja?
Also das ist wichtig. Ein Ehevertrag wird geschlossen in guten Zeiten. Wenn man sich in guten Zeiten Gedanken darüber macht, wer soll was vom gemeinsamen Vermögen bekommen, ist es besser als dann im Zeitpunkt der Ehescheidung.
Mhm. Ich sage vielen herzlichen Dank, dass Sie mich in diese Welt, die mir so fern war, mitgenommen haben. Die ein oder andere Hörerin oder die ein oder andere Hörer wird sich wahrscheinlich freuen, wird sich etwas herausnehmen. Ist vielleicht selbst gerade in dieser Phase, wo sich viel verändert, wo man viel Mut braucht, wo es vielleicht auch manchmal schwer und traurig ist. Was sagen Sie diesen Menschen, die gerade in dieser Phase stecken und die gerade das Gefühl haben, ich habe was falsch gemacht oder ich bin gescheitert?
Ja, man darf scheitern. Und man ist nicht gescheitert. Das ist ein Lebensabschnitt und es gibt auch noch ein Leben danach. Und es gibt Tiefen im Leben, aber es gibt dann auch wieder Höhen und nur Mut. Man kommt da durch.
Vielen herzlichen Dank an Sie. Danke, dass Sie heute bei mir waren und zu diesem Thema mit mir gesprochen haben, das sicher für viele Frauen Mehrwert war. Herzlichen Dank.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Dankeschön. Wenn auch Sie Lust haben, Welt der Frauen weiter zu verfolgen, diesen Podcast zum Beispiel immer wieder zu hören, sobald es eine neue Folge gibt, dann darf ich Sie einladen, das Glöckchen zu aktivieren und uns zu abonnieren. Und das geht natürlich auch bei unserem Magazin Welt der Frauen auf www.weltderfrauen.at. Da gibt es die Möglichkeit, ein Abo abzuschließen, digital und analog. Ich sage danke, dass Sie dabei waren und freue mich auf die nächste Ausgabe vom Podcast von Welt der Frauen.